Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Elena Gorgis.
Herzlich willkommen. In Berlin nimmt eine neue Debatte an Fahrt auf. Soll der Stadtkern der Hauptstadt nach historischem Vorbild rekonstruiert werden? Wir sprechen gleich mit einem Stadtforscher, der sich dafür stark macht. Außerdem erfahren wir, warum das Begleitprogramm des Theatertreffens anscheinend nicht besonders gelungen ist. Und wir erleben eine Uraufführung in Wien, die sich damit beschäftigt, warum sich die Grenzen, mit denen in der Sowjetunion die Nationalstaaten definiert wurden, heute als Zeitbomben entpuppen. Die neue Berliner Regierungskoalition aus CDU und SPD will anscheinend zeigen, dass sie anders tickt als die rot-rot-grüne Vorgängerregierung. Zumindest scheint sie relativ schnell die Weichen für eine vollständige Neuplanung des Berliner Stadtkerns stellen zu wollen und hat offenbar, so schreibt es zumindest der Berliner Tagesspiegel, einen neuen Masterplan ausgeschrieben. Es geht um das Areal um den Fernsehturm, von der Spree bis zum Roten Rathaus. Eigentlich war die Planung dafür im vergangenen Jahr ein gutes Stück vorangekommen. Das Büro des Landschaftsarchitekten Stefan Lenzen hat den Zuschlag bekommen. Nach seinem Entwurf soll das sogenannte Rathaus- und Marx-Engels-Forum eine Freifläche bleiben, auf der Berliner und Touristen entspannen und Sport machen können. Und die historischen Bezüge zur DDR-Bebauung sollen integriert sein. Zahlreiche Bürgerforen und Diskussionsrunden sind diesem Siegerentwurf vorangegangen. Aber nun könnten die Weichen für eine historische Rekonstruktion der Berliner Altstadt gestellt worden sein. Und dafür macht sich auch die Stiftung Mitte Berlin stark. Im Vorstand ist auch der Stadtforscher Benedikt Göbel und er ist jetzt bei mir im Studio. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Ihre Stiftung will eine dicht bebaute und belebte Innenstadt. Was haben Sie denn gegen eine Freifläche, die alle nutzen können, zum Beispiel auch in den heißen Sommern, die jetzt uns bevorstehen?
Also die heißen Tage sind aufs ganze Jahr gesehen nicht so furchtbar zahlreich. Und selbst an diesen schönen heißen Tagen wie heute befinden sich viel mehr Menschen im Lustgarten zur Erholung und Entspannung. Dieser große Freiraum, den Sie in der Anmoderation erwähnt haben, besteht zu über einem Drittel aus Betonknochensteinen. So sehr grün ist er gar nicht. Das Marx-Engels-Forum vielleicht, der Platz zwischen Spandauer Straße und Fernsehturm, ist ziemlich überwiegend gepflastert und hat im Sommer jetzt keine besonderen Aufenthaltsqualitäten für sich. Und Berlin, habe ich neulich gelesen, hat 2700 Parks. Es gibt viele Orte für Naherholung und Entspannung. Und dieser besondere zentralste Stadtraum von allen hat doch noch viele andere Funktionen. Und diese Erholungsfunktion ist eine. Und wir von der Stiftung Mitte meinen, dass man das abwägen muss, welche Funktionen für die Stadt und ihre Stadtgesellschaft dort in welchem Ausmaß zum Tragen kommen.
Verschiedene Artikel über den aktuellen Masterplan von Berlins Mitte suggerieren, der würde jetzt neu ausgeschrieben und das Büro Stefan Lenzen wäre aus dem Spiel. Was ist da dran? Stimmt das so?
Nein, was der Tagesspiegel und andere geschrieben haben, ist leider wahrheitswidrig. Also ich muss Sie da leider korrigieren, was Sie eingangs sagten. Also es ist kein Masterplan ausgeschrieben worden am 11. Mai, sondern ein ISEC, ein integriertes Stadtentwicklungskonzept. Und das ist kein Masterplan, das ist eine Grundlage städtebaulicher Planung, insbesondere städtebaulicher Förderungsinstrumente. Der Senat von Berlin möchte gerne mehr Fördermittel erlangen für die Ertüchtigung der historischen Mitte. Und es ist auch nicht so, dass dieses integrierte Stadtentwicklungskonzept für diesen großen Leerraum von der Spree zum Fernsehturm ausgeschrieben worden wäre, sondern für die ganze historische Mitte, diesen barocken Stadtkern von Friedrichswerda, also vom Ende der Linden, vom Spittelmarkt an, die Fischerinsel umgreifend, die Schlossinsel, die Museumsinsel und dann ganz Alt-Berlin, auch der Bereich südlich des Hackeschen Marktes zum Beispiel und der ganze Alexanderplatz gehören dazu, ist also wesentlich größer. Und was die Stiftung Mitte dazu meint, ist kurz gefasst, dass es also seit Jahrzehnten überfällig ist, dass der Senat von Berlin so ein Stadtentwicklungskonzept ausschreibt. Das hätte er vor 20, 25 Jahren schon machen sollen. Es sind auch kaum Fördermittel in diese historische Mitte gelangt in diesen Jahrzehnten. Und es ist so, dass dieses Konzept, was jetzt ausgeschrieben ist, ja von der letzten Koalition ausgeschrieben worden ist. Es ist ja nicht so, dass das innerhalb von wenigen Tagen gemacht wäre. Das ist ja fast ein Jahr dran gearbeitet worden an dieser Ausschreibung und jetzt ist sie veröffentlicht worden. Das hat also gar nichts mit diesem neuen Koalitionsbildung zu tun. Es gibt ja auch eine große Kontinuität. Die fachliche Leitung der Stadtentwicklung ist ja in gleichen Händen geblieben. Und es geht auch wirklich nicht gegen Herrn Lenzen und seine Freiraumgestaltung. Es geht darum, dass das, es gab doch schon ein ISEC, ein integriertes Stadtentwicklungskonzept fürs Nikolaiviertel. Es gab von Stadtland Fluss vor 12 Jahren ein Gutachten für die Tourismusnutzung dieser Berliner Mitte vom Brandenburger Tor zum Alex. Aber endlich wird dieser barocke Stadtkern als ein Planungs- und Betrachtungsraum wahrgenommen. Und das ist wunderbar und goldrichtig so. Und es geht weit über diesen rechteckigen Freiraum hinaus.
Können wir uns vielleicht darauf einigen, dass mit Petra Kahlfeld eine Senatsbaudirektorin im Amt ist, die der historischen Rekonstruktion offen gegenübersteht und dass jetzt mit der neuen Koalition sozusagen nochmal alte Fragen neu aufgerollt werden und dass dieser Plan von Stefan Lenzen ja noch überhaupt nicht umgesetzt ist. Also man könnte den ja auch wieder kippen. Da habe ich die Frage, Sie als Stiftung Mitte Berlin, was schwebt Ihnen vor? Was ist Ihre Version für die historische Kernstadt von Berlin?
Ja, die Stiftung Mitte Berlin ist gestiftet worden von Frau Marie-Luise Schwarz-Schilling und auch angetreten, das haben wir ja auch auf unserer Website stehen und sagen das auch allen, die es gerne hören möchten. Wir möchten diese historische Mitte Berlins, diesen barocken Stadtkern, gerne weitgehend reurbanisieren. Das heißt, wir möchten die übergroßen Verkehrs- und Freiflächen gerne großteils, nicht überall, aber großteils bebauen mit einer kleinteiligen Bebauung, also mit Wohn- und Geschäftshäusern von allen möglichen Bauherren und vor allen Dingen einer unendlichen Vielfalt von Nutzung, auch wechselnden Nutzung, also eine Vielzahl von Stadtbausteinen, die die Berliner Mitte besser nutzbar machen, interessanter machen für die ganze Stadtgesellschaft. Und das umschließt auch diesen großen Leerraum ein, der besonders umstritten ist. Und natürlich ist der Fernsehturm als Freund in der Ferne da, wird er dafür immer stehen und über die ganze Stadt hinweg leuchten, sichtbar sein. Und auch das Max-Engels-Denkmal könnte dort stehen bleiben. Es war ja auch jahrelang jetzt so räumlich zusammengeschnurrt und da ist unglaublich viel Platz. Das sind 15 Hektar dieser Freiraum, das sind 22 Fußballfelder und da kann man von 22 Fußballfeldern wirklich ganze Fußballfelder einem DDR-Denkmal widmen und auch Freiräumen widmen, grünen und steinernen und da trotzdem noch ganz viele Fußballfelder für die Bebauung. Und dann würden mehr Erdgeschosszonen hinzukommen. Diese Erdgeschosszonen sind das, was einen Stadtraum für die Öffentlichkeit ausmacht. Das ist wirklich dort Mangelware, diese Angebote einer Großstadt. Und ein letztes zu Ihrer Frage zu Petra Kahlfeld. Also wir als Stiftung haben im letzten Jahr im Oktober ein Mittefest in der Parochialkirche veranstaltet und hatten die Freude, dass Frau Kahlfeld auf unserem Podium saß. Aber auch, ich muss das berichten, dass Frau Kahlfeld auf Nachfrage, was sie denn gerne möchte, von diesem großen Freiraum städtebaulich, wie sie ihn gerne gestalten möchte, gesagt hat, dass diese Entscheidung im Wettbewerb gefallen ist zu diesem Entwurf von Herrn Büro von Herrn Lenzen und dass sie sich daran gebunden ist als Senatsbaudirektorin. Sie baut ja die Stadt und die Architektur nicht, wie es ihr gefällt, sondern wie es im Koalitionsvertrag steht. Das hat sie umzusetzen.
Aber nur nochmal, dass ich das richtig verstehe. Ihre Version wäre quasi, dass man diese riesige Freifläche, also dass die Stadt Berlin die Grundstücke dann verkauft an Privatinvestoren und die bauen dann nach historischem Vorbild die Altstadt von Berlin von vor 1910 wieder auf?
Unser Benchmark ist das Jahr 1933, also der Beginn der NS-Diktatur, wir sagen vordiktatorisch. Also es sollten stadträumliche verlorene Qualitäten wiedergewonnen werden, aus den 20er Jahren noch bestanden haben. Uns als Stiftung Mitte Berlin schwebt eine Bezugnahme auf den Vorkriegsgrundriss vor bei der Neugestaltung dieses besonderen Stadtraums, aber kein Abriss der DDR-Bebauung. Wir möchten gerne eine Symbiose aus den jetzigen Gebäuden, die dort stehen, und den verlorenen räumlichen Qualitäten. Wir möchten, dass es wesentlich dichter bebaut ist, aber nicht zu Ungunsten der vorhandenen DDR-Gebäude. Die sind ja alle genutzt, großteils für Wohnungen, für Wohnzwecke, und das möchten wir gerne erhalten. Und wir wissen, dass das Privateigentum oder private Bauherrschaft in Berlin für viele Menschen auch im Abgeordnetenhaus ein rotes Tuch ist, dass sie unglaubliche Ängste haben. Es ist auch ein Senatsbeschluss, dass nichts mehr verkauft wird von den Flächen im Landesbesitz. Und wir halten aber dafür, dass private Bauherrschaft ein unverzichtbarer Bestandteil ist für lebendige, nachhaltig gestaltete Stadträume. Wenn man Wohnbaugesellschaften des Landes Berlin bauen lässt, wie jetzt auf der Fischerinsel, dann entsteht so ein riesen Wohnblock für 210 Wohnungen, der aber wirklich niemandem gefällt. Auch nicht denen, die städtebaulich anderen Sinnes sind. Das ist eine extreme Minimal- oder noch darunter geratene Architektur mit Müllräumen zum öffentlichen Stadtraum, zum Kölnischen Fischmarkt und zum Mühlendamm. Und sowas darf sich nicht wiederholen. Und der Senat hat jetzt ja auch gestattet, dass gemeinnützige Bauherren tätig werden dürfen am Molkenmarkt im Klosterviertel. Und so sind wir für eine weithin eine Vergabe auf Erbpacht und an Stiftungen und Genossenschaften. und natürlich auch für private Bauherren. Das ist kein Teufelszeug, sondern eine notwendige Voraussetzung für eine lebendige Stadt. Also wir sagen mehr Bauherren und wir meinen keine Investoren. Wir meinen nicht das Großkapital, was wieder ganze Blöcke entwickeln könnte und wollte, wenn man es ließe, sondern Bauherren. Und das ist schon eine herausfordernde Aufgabe, ins zentralste Lager der Hauptstadt ein einzelnes Grundstück zu entwickeln.
Nun haben wir ja einen großen Präzedenzfall für eine historische Rekonstruktion in der historischen Innenstadt von Berlin, das Berliner Schloss, das Humboldt-Forum. Wie gelungen finden Sie denn diese Rekonstruktion?
Ich finde diese mit authentischen Materialien nachgebaute Barockfassade sehr schön, ist ja ortsgemäß. Sie war dort so jahrhundertelang und sie gehört auch hin und aus allen Richtungen, in denen man sich dem Humboldt-Forum nähert, außer von Osten, es ist geradezu bezaubernd. Also wir als Stiftung Mitte stören uns an diesem White Cube, diesem nackten und bloßen Innenleben, als wäre man in einem Flughafen irgendwo. Man ist immer enttäuscht, wenn man hineinkommt als Besucher dieser Stadt oder als Berlinerin. Und wir finden, dass im Inneren wesentlich mehr von den Raumanmutungen des zerstörten Schlosses hätten evoziert, nachempfunden werden müssen, um es zu einem Ganzen zu machen. Jetzt ist der Widerspruch zwischen Innen und Außen ja groß, aber das Problem aus unserer Sicht ist nicht die Außengestaltung, sondern die Innengestaltung.
Die Debatte um die Gestaltung des historischen Berliner Stadtkerns wird wohl unter der neuen Stadtregierung in eine neue Runde gehen. Der Stadtforscher Benedikt Göbel von der Stiftung Mitte Berlin war bei mir im Studio. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Vielleicht überkommt das ja auch den ein oder anderen Besucher des Berliner Theatertreffens. Dort ist nämlich schon Halbzeit. Falls Sie sich einen Überblick verschaffen wollen, empfehle ich zum Beispiel unsere Fazit-Sondersendung vom Eröffnungsabend nachzuhören in der DLF-Audiothek. In diesem Jahr ist vieles neu, neuer Intendant, neue Festivalleitung, neues Rahmenprogramm. Die 10 Treffen in diesem Rahmenprogramm sollen die 10 bemerkenswerten Inszenierungen, die jedes Jahr von einer Jury eingeladen werden, sozusagen umgarnen. Einen Schwerpunkt legen die 3 neuen Leiterinnen dabei auf Solidaritätstreffen und Veranstaltungen mit Künstlerinnen und Künstlern aus der Ukraine und aus Belarus. Dafür wurde der renommierte Stückemarkt abgeschafft. Barbara Behrendt hat sich einige der internationalen Performances angeschaut und berichtet über diese neue Ausrichtung des Theatertreffens.
Nicht, dass man sich auf Eröffnungsreden ungeheuer freuen würde. Aber wenn eine neue Intendanz mit neuem Leitungsteam antritt, dann ist es schon verwunderlich, wenn die 4 beim ersten Kontakt mit dem Publikum so gar nichts zu sagen haben. Obwohl, eines schon.
We want to say thank you. Danke an ein fantastisches Team. Thank you.
Worte zur neuen Ausrichtung mit internationalen Gastspielen, Gedanken zum Theater in dieser schwierigen Zeit? Fehlanzeige. Eine intellektuelle Durststrecke. Wohin die Reise mit dem Intendanten Matthias Pees geht, darüber konnte man am Eröffnungsabend in der Fazit-Live-Sendung noch mehr ins Grübeln geraten. 7 Stunden Theater aus München waren für den Auftakt programmiert worden. Ein Gastspiel, das sich rühmt, ähnlich wie eine Netflix-Serie zu funktionieren. Wie war's, lautet die Frage an Pees.
War ein ganz toller Abend, unheimlich intensiv, unheimlich toll gespielt. Musste mir die Tränen aus den Augen wischen zwischendrin, weil es fast wie Kino.
Fast wie Kino also. Als könnte es nichts Größeres fürs Theater geben, als dem Film nachzueifern. Hat sich da womöglich jemand im Festival geirrt? Den Eindruck, dass fürs Theatertreffen neuerdings Menschen zuständig sind, die ein ganz anderes Festival etablieren möchten, kann man auch beim Rahmenprogramm bekommen. Dort kuratieren Olena Abtschel, Joanna Nutzkowska und Caroline Hochleichter eine Art Parallelfestival. Die Inszenierungen von ukrainischen KünstlerInnen, die unter dem Label Solidarity und Responsibility eingeladen sind, agieren allerdings oft mit aggressivem Aktivismus, statt künstlerisch zu überzeugen. Der Regisseur Andriy May etwa schleudert dem Publikum in seiner Performance Putin-Prozess minutenlang Putins Kriegserklärung an die Ukraine entgegen, als hörten wir in Deutschland zum ersten Mal von der russischen Invasion. Es folgt eine Tschechow-Interpretation, bei der die ukrainische Schauspielerin vergewaltigt wird und Möwenschreie ausstößt. Im Anschluss spielt das Ensemble auf der Bühne Publikumsgespräch und erklärt, viele Menschen dächten zwar, russische Kultur sei das eine und was in der Welt passiert das andere, aber
those people who rule now, so they are actually raised by this literature, this is propaganda which is totally connected with what is happening and this culture is literally raping the world now.
Soll heißen, die Menschen, die heute Kriege führen, sind mit der Literatur Tschechows aufgewachsen. Deshalb vergewaltige diese Literatur die Welt. Unterkomplexer wurde diese Haltung wohl noch nie formuliert. Und das ist nicht nur die Meinung einer Bühnenfigur. Ähnliches hat der Regisseur schon bei der Pressekonferenz vor Festivalbeginn geäußert und die Frage gestellt, warum die Deutschen an Tschechow, Gorki und Dostojewski festhielten, wo die Kultur doch Teil von Putins Propagandamaschinerie sei. Im Bunker-Kabarett der Hooligan Art Community wird ähnliche Kritik geübt.
Russian culture, it's Tchaikovsky, Dostojewski and Tolstoy. Russian culture, this is Putin.
Es ist letztlich eine Bankrotterklärung des Parallelprogramms, dass diese Themen nicht vom Festivalteam eingeordnet werden. Die ukrainischen KünstlerInnen und AktivistInnen diskutieren auf vielen Panels ganz unter sich über russischen Imperialismus und Kolonialismus wie in einer Parallelwelt. Hier das Theater, dort der Krieg. Obwohl mit der Einladung von Gorkis Kinder der Sonne als eine der bemerkenswerten Inszenierungen die Verbindung auf der Hand läge. Die Einladung von Ibsens feministischer Ikone Nora im Hauptprogramm hätte sich zudem leicht mit dem Trans-Feminist-Treffen im Rahmenprogramm verzahnen lassen. Zumindest theoretisch. Denn was dann praktisch bei der sogenannten Dinner-Party der tschechischen Gruppe Mother's Art Lovers aufgefahren wird, ist beim besten Willen nicht mit Kunst verknüpfbar. Zunächst manchen Frauen und Kinder in der Kassenhalle mit Spaghetti, Ketchup und Brot, als wäre Lebensmittelverschwendung sexy. Dann werden pseudo-feministische Rezepte geraunt.
Orange Juice, Energy, Resilience.
Höhe bzw. Tiefpunkt. Eine nackte Frau drückt die Honigflasche über ihrem Körper aus, streut Schokosplitter darüber und verlangt eine Umarmung. Dann drückt sie ihren nackten Hintern auf einen Stuhl mit Zuckerwürfeln, deren Einzelteile beim Aufstehen in der Po-Ritze hängen bleiben. Falls das ein befreiender Akt sein soll, sind die PerformerInnen 50 Jahre zu spät dran. Man könnte ungläubig Tränen lachen, wäre es nicht so traurig, dass für Fremdschämen-Nummern dieser Art der einst renommierte Stückemarkt abgeschafft worden ist. Und so wirkt das Festival mit seinem aktivistischen Rahmenprogramm in ähnlicher Schräglage wie Noras Haus in Felicitas Bruckers Inszenierung. Das Haus steht auf der Bühne mit Unterkopf, wie das Festival. Nicht mal ein Drittel der 65 Veranstaltungen haben mit dem Herzstück, den bemerkenswerten Inszenierungen der Saison zu tun.
Das Rahmenprogramm des Berliner Theatertreffens hat unsere Kritikerin Barbara Behrendt also nicht überzeugen können. Vielleicht wurde die Frage, warum man an Tschechow, Gorki und Dostojewski festhält, heute etwas komplexer bei den Wiener Festwochen beantwortet. Dort hat die Kritikerin, Kuratorin und Theatermacherin Marina Davidova ein Museum der ungezählten Stimmen inszeniert. So zumindest lautet der Titel des Theaterabends. Und er klingt zunächst auch wie in einem Museum.
Welcome to our museum. You are standing in the Empire Hall. You may look at the objects on display, but please do not touch them. Their sacred power can be felt from a distance. These are all symbols of a country which has carried different names.
Museum der ungezählten Stimmen, ein Theaterabend von Marina Davidova bei den Wiener Festwochen. Es geht darum, wie die Grenzen der Nationalstaaten innerhalb der UdSSR entstanden sind, warum sich diese Grenzen heute als Zeitbomben entpuppen und inwiefern sich die Kulturen der Länder, die einmal die Sowjetunion gebildet haben, schon immer unterschieden haben. Diese Fragen sind natürlich hochaktuell und deshalb wollen wir jetzt von unserem Theaterkritiker Martin Pesel mehr erfahren. Er war bei der Uraufführung heute Abend dabei. Hallo nach Wien.
Hallo, guten Abend.
Was genau war das denn jetzt eigentlich? Eine Theateraufführung, eine Installation oder war es ein Museumsbesuch?
Die Auflösung ist, es war eine Theateraufführung mit, wie Marina Davidova eigens ankündigt, etwas ungewöhnlicher Logistik. Das Publikum darf sich nämlich im Odeon-Theater erst im späteren Verlauf des Abends in den Zuschauerraum setzen. Anfangs drängen sich noch alle gemeinsam ins Bühnenbild. Und dieses Bühnenbild ist ein Museumsraum mit 5 Nischen, die zunächst golden glänzende Artefakte des großen russischen Zarenreichs zeigen, bewacht von einer stummen Museumswärterin. Und wir hören diese gruselig unwirkliche Sprecherstimme, die sich bald als ganz schauerlicher Propagandist entpuppt, der also schildert, wie das Russische Reich sich immer schon gegen die undankbaren europäischen Katholiken zur Wehr setzen musste und so weiter. Im zweiten der 5 Teile verfolgen wir dann von der Tribüne aus, wie brave TheaterzuseherInnen wie in den fünf Nischen fünf Länder, die einmal Teil der Sowjetunion waren, miteinander streiten. Wer die größere Macht war früher, wer das Christentum als erster entdeckt hat und wer dafür heute die größte Hure Russlands ist. Die fünf Länder sind Aserbaidschan, Georgien, Armenien, die Ukraine und Belarus. Und dabei sehen wir aber nur alte Gebietskarten und Exponate aus diesen jeweiligen Regionen. Und die Stimmen, die unaccounted voices, die ungezählten Stimmen, die kommen vom Band. Die sprechen erst jeweils die Landessprache und dann Englisch mit einem sehr starken Akzent.
Ist es also so eine Art Geschichtsabend über die sowjetischen Teilrepubliken, beziehungsweise, ja, vielleicht kann man auch sagen, den russischen Kolonialismus und das dann aufbereitet für ein westliches Publikum?
Die kurze Antwort lautet ja, auch. Es geht in erster Linie darum, diese russische Erzählung vom historisch gewachsenen Imperium Russland, das es zu bewahren gilt, als Lüge zu entlarven und mit guten Argumenten zu zeigen, wie komplex diese ganze Geschichte eigentlich ist. Marina Davidova nutzt sehr konsequent dieses Leitmotiv des Museums, um ihr Wissen, das wir hier in dieser Komplexität einfach nicht haben, zu vermitteln. Jedes Kapitel ist dabei eine Art Widerspruch oder Relativierung zum vorigen Kapitel. In Episode 3 zum Beispiel werden in diesen fünf Gebieten, Georgien, Ukraine und so weiter, gebürtige Männer vorgestellt, die eben gerade nicht die Freiheit und Souveränität ihrer Länder gefördert haben, sondern zur Entstehung der UdSSR, zur Vereinigung der Sowjetunion beigetragen haben. Und in der vierten Episode wird dann mit Fotos und Stimmengewirren daran erinnert, dass es auch Proteste, Widerstand und Freiheitskämpfe gab und natürlich immer noch gibt. Und in der fünften und letzten Episode schließlich wird dann aus dem Museum endgültig Theater. Weil dann geht die Darstellerin der bisher stummen Museumsaufseherin in den Zuschauerraum hinein und beginnt dort zu sprechen. Und sie erzählt auf Russisch mit Übertiteln eine sehr persönliche Geschichte, nämlich jene der Marina Davidova.
Ja, genau, über die müssen wir natürlich auch sprechen. Vor einigen Jahren hat sie selbst das Schauspielprogramm der Wiener Festwochen verantwortet und ab diesem Herbst wird sie die Schauspielchefin der Salzburger Festspiele. Sie hat selbst eine komplexe Biografie. Sie ist in Baku in Aserbaidschan geboren, als Kind eines Armeniers und einer Russin. Später hat sie dann in Moskau studiert. Sie musste aus Baku weggehen wegen des Bergkarabach-Konflikts zwischen Armenien und Aserbaidschan. Und wie macht sie jetzt diese eigene Biografie zum Thema?
Sie lässt die Schauspielerin Marina Weiß beginnen. Sie kommt nach Baku zurück nach über 30 Jahren und erklärt, warum. Dieser ganze Hintergrund, den Sie gerade beschrieben haben, geht dann aus diesem Monolog hervor. Der passt aber hervorragend zum Thema. Also ja, sie macht ihre Biografie zum Thema, aber baut das Ganze in diesen Komplex ein. Davidova hat als Intellektuelle zwar den Zerfall der Sowjetunion befürwortet damals, aber wurde auch zu deren Opfer. In Moskau wollte man ihren Pass zum Beispiel nicht verlängern, denn sie war ja aus Baku und musste dann dorthin zurück unter großer Gefahr ins nunmehrige Ausland, war dort aber dann auch nicht wirklich erfolgreich mit ihrer Passverlängerung. Und diese Geschichte erzählt sie in diesem halbstündigen Monolog oder lässt sie erzählen, sehr bedächtig und durchaus auch mit ein bisschen Humor. Die bittere Ironie an der Geschichte ist, dass ein Theater in Deutschland, an dem sie gearbeitet hat, sie dann 2020 im Zuge seines postkolonialen Diskurses nicht als Russin, sondern als aserbaidschanische Theatermacherin bezeichnen wollte, was natürlich überhaupt nicht zutrifft.
Sie sitzt also zwischen den Stühlen, damit ist sie wahrscheinlich nicht alleine. Sie hat nach dem 24.02. letzten Jahres Russland verlassen und auch eine Petition gegen den Krieg unterzeichnet. Aber auch wenn man oppositionell eingestellt ist, wir haben es gerade eben gehört, wollen viele Ukrainer momentan nichts mit russischen Kulturschaffenden beziehungsweise als russisch wahrgenommenen Kulturschaffenden zu tun haben. Wie geht sie denn jetzt mit diesem schwierigen Spagat um?
Ja, es ist ein schmaler Grat. Am Ende wird der Monolog dann ein bisschen verzweifelt, ein bisschen anklagend. Sie sagt, ihr hört mich nicht. Und ich habe mir dann vorgestellt, dass UkrainerInnen damit durchaus ein Problem haben könnten. Andererseits beantwortet sie aber auch die Frage, warum man sich trotzdem noch mit russischer Kultur beschäftigt, zumal als Person, die immer nach Moskau wollte, so wie die drei Schwestern Tschechows, das kommt auch in dem Monolog vor, weil sie es halt liebt. Sie liebt die Gedichte, die gehen ja nicht aus dem Kopf und auch das verzweifelt sie so ein bisschen. Und das stellt sie hier auch dar. Es wäre verschenkt gewesen, diese persönliche Erzählung nicht in diesen vielschichtigen Abend einzubauen, zumal ja klar ist, auf welcher Seite Marina Davidova steht.
Vielleicht noch ganz kurz, geht das denn für Sie auf? Geht das über so eine kleinteilige Geschichtslektion hinaus?
Ich habe ein paar Einwände. Die Geschichtslektion funktioniert nicht immer. Die Passage, in der die fünf Länder einander Fakten um die Ohren werfen, ist für einen interessierten Laien einfach extrem schwer zu verfolgen, sehr bildungsgesättigt und nicht immer nur einladend in der Ausführung. Aber insgesamt weiß ich diesen Abend in seiner Konzeption und in seiner Dramaturgie und auch letztlich das Spiel von Marina Weiß durchaus zu schätzen.
Martin Pesel über Museum of Uncounted Voices von Marina Davidova bei den Wiener Festwochen. Morgen sind die nächsten Aufführungen um 17 Uhr und um 21 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Christian Neugebauer.
Heute hat die 32. Ausgabe der Abu Dhabi Buchmesse begonnen. Schwerpunkt der wichtigen Literaturmesse im arabischen Sprachraum ist das Thema Nachhaltigkeit. Auch Deutschland ist mit einem Pavillon und 12 Partnern vertreten. Unter anderem präsentieren sich der Hansa und der Ullstein Verlag sowie die Deutsch-Arabische Junge Akademie der Geisteswissenschaften. Der omanische Schriftsteller Sahran al-Kasmi hat den wichtigsten arabischen Literaturpreis gewonnen. Er wurde für sein Werk Entfremdung des Vorhersagers ausgezeichnet. Damit ist er der erste Autor aus dem Wüstenstaat Oman, der mit dem Internationalen Preis für arabische Romanliteratur geehrt wird. Dieser wird nach dem britischen Vorbild auch arabischer Booker-Preis genannt. In al-Kasmis Buch geht es um die lebensspendende Kraft des Wassers, aber auch um dessen Potenzial, durch Knappheit oder Überflutungen Tod und Zerstörung zu bringen. Al-Kasmi hat bislang 4 Romane und 10 Gedichtbände veröffentlicht. Nach einer Klebeaktion in der alten Pinakothek in München hat das Amtsgericht dort 3 Aktivisten der sogenannten letzten Generation zu Geldstrafen wegen Sachbeschädigung verurteilt. 2 der Männer hatten sich im August 2022 an einem vergoldeten Rahmen eines Gemäldes von Peter Paul Rubens mit den Fingerspitzen festgeklebt, ein Dritter hatte die Aktion gefilmt. Die Verteidiger hatten auf Freispruch plädiert und dies unter anderem mit einem Notstand in der Klimakrise begründet. Die Richterin bejahte eine Notstandslage. Die Klimakrise stelle eine gegenwärtige Gefahr dar. Es gebe aber nicht einmal ansatzweise einen Zusammenhang zwischen dem Klimaschutz und der Beschädigung des Rahmens. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Die Schauspielerin und Musikerin Yasmin Tabatabai fordert, dass Filmförderung geschlechtergerechter werden soll. Obwohl unter den Studierenden an Filmhochschulen rund die Hälfte Frauen seien, gebe es nur eine Quote von 20% Regisseurinnen, sagte sie im Deutschlandfunk Kultur.
Es geht ja um eine Chancengleichheit. Mhm. Und die gilt auch für meinen Beruf. Wenn in meinem Alter, also Ü50, auf 4 Männerrollen eine Frauenrolle kommt, dann stimmt einfach was nicht. Und wenn diese Rollen dann auch noch in der Tat zu 80% sich definieren über die Beziehung zum Mann, sprich die Mutter von, die Geliebte von, die Ehefrau von, da gibt es ja zig Initiativen darüber und es ist einfach nicht so weit, wie wir es gerne hätten.
Die Schauspielerin und Musikerin Yasmin Tabatabai. Nach fast einem Jahrhundert wird ein nie gebauter Entwurf des Architekturpioniers Adolf Loos für ein kleines Einfamilienhaus doch noch Realität. Die Bauarbeiten nach einem Plan aus dem Jahr 1932 werden jetzt in Prag feierlich begonnen. Das teilte ein Sprecher des Technischen Nationalmuseums Tschechiens mit. Bei dem Objekt handelt es sich um einen grün gestrichenen Holzbau mit einem Flachdach in Quaderform. Im Inneren ist der für Loos typischer Raumplan zu finden, bei dem die Decke je nach Funktion des Zimmers unterschiedlich hoch ist.
Natascha Sadr-Hegigian ist in der Kunstszene bekannt, seit sie 2019 mit einem Stein auf dem Kopf auf der Biennale von Venedig aufgetreten ist. Dort war sie unter dem Pseudonym Natascha Süder-Happelmann zu Gast, eine Art Best-of der Verballhornungen ihres persischen Namens. Der steinharte Helm war eine Geste der Verweigerung. Auf keinen Fall wollte die deutsch-iranische Künstlerin als Repräsentantin Deutschlands wahrgenommen werden. Mit dem Stein hat die Künstlerin, die in Berlin lebt, eine ziemlich ulkige Form für die Abwesenheit gefunden. Und damit ist ihr Werk auch schon gut beschrieben. Kluge Arbeiten, die oft 2 ganz unterschiedliche Geschichten erzählen. Ab heute kann man Natascha Sadr-Hegigian im Lehnbachhaus in München entdecken. Juli Metzdorf war für uns dort.
Trillerpfeifen erklingen aus Lautsprechern. Es sind Dutzende, aufgehängt an metallenen Gerüststangen, dazwischen die losen Kabel. Sechs Musikerinnen und Komponisten hat Natascha Sadr Hagigian damit beauftragt, ein Stück rund um den Sound einer Trillerpfeife zu komponieren. Ein Signalinstrument, das überall auf der Welt ziemlich gleich klingt. Aber das, was man mit diesem Klang verbindet, kann sehr verschieden sein. Mal meint man, inmitten einer Gewerkschaftsdemo zu stehen, mal im Karneval von Rio. Dann wieder fühlt man sich seltsam unangenehm berührt und erinnert sich, je nach biografischem Hintergrund, an ungeliebte Sportstunden oder Morgenappelle im Pionierlager. Tribute to Whistle heißt die Arbeit, die in ähnlicher Form auch auf der Biennale in Venedig 2019 zu sehen war.
Die Trillerpfeife ist seit dem 19. Jahrhundert auch ein Instrument, das die Autoritäten benutzen. Es wurde eine Erbse in das Instrument eingegeben, um sozusagen eine höhere Signalwirkung durch das Oszillieren des Klangs zu erzeugen. Und die Polizei hat damals dieses Instrument dankbar aufgegriffen. Was aber interessant ist, ist, dass es ein Instrument ist, das selbst auch eine Migrationsgeschichte hat. Also es bleibt nicht in den Händen der Autoritäten, sondern wird genauso auch im Protest gegen sie benutzt.
Die Pfeife selbst ist unparteiisch, doch je nachdem, wer hineinbläst, verändern sich Bedeutung und Absicht komplett. Davon erzählt auch eine Textilarbeit, ein Banner, auf dem sich Vogelfedern und Fell zu einem Muster vermischen. In der Mitte prangt eine große, knallrote Trillerpfeife. Füchse der Abschiebung nennen die Asylsuchenden die Polizisten, die nachts kommen, um in ihrem Hühnerstall, wie sie ihre Unterkunft nennen, ein Huhn mitzunehmen. Sie wehren sich gegen die Abschiebungen, indem sie mit der Trillerpfeife der Solidarität Alarm schlagen. Ein anderes Bild der Ausstellung zeigt eine Reihe sitzender Polizisten neben dem Stichwort Ellwangen. Nach einer misslungenen Abschiebung hatte die Polizei 2018 eine Flüchtlingsunterkunft in Baden-Württemberg mit hunderten Beamten gestürmt. Die anschließende Pressekonferenz sprach für sich.
Wo gesagt wurde, die Geflüchteten dort sind außer Kontrolle, die sind gefährlich. Man kann da nur mit 500 Polizisten reingehen und das ist eine Gefahr für die Bevölkerung und so weiter. Und da wurde ein bestimmtes Narrativ hergestellt, das auch sehr viel Aufmerksamkeit bekam.
Auch die Geflüchteten gaben eine Pressekonferenz, um ihre Sicht der Dinge zu erzählen. Fuchs und Huhn, beide nutzen die Trillerpfeife. Doch wohin kamen wohl mehr Journalisten?
Das sind auch alte Geschichten, ne? Also wie unsere Ohren konditioniert wurden, wem wir zuhören, wessen Stimme wichtig ist, wer hat die Autorität.
Es sind solche Parallelerzählungen, die Natascha Sadr Hagigian interessieren. Und immer wieder setzt sie dafür Sound ein, wie auch in Psst, Leopard 2A7+, im Foyer des Münchner Lehnbachhauses. Auf drei Lagen Europaletten ist eine Fläche aus Lego-Platten in grün-blau-grau gelegt. Die Ausmaße der Plattform entsprechen mit 3,5 auf 11 Metern denen des Kampfpanzers Leopard 2A7+, der wenige Kilometer entfernt von der Firma Krauss-Maffei-Wegmann in München produziert wird. Im Boden versteckte Buchsen laden dazu ein, sich einzustöpseln und die Migration einer Geschichte mitzuerleben.
Was passiert, wenn man einen Leoparden in eine Stadt tut?
Dieser Kampfpanzer Leopard 2A7+ ist speziell für Einsätze im urbanen Raum konzipiert. Es geht um die sogenannte Befriedung von Protesten und Aufständen im städtischen Raum. Und das ist eigentlich eine klangliche Studie genau dieser Frage, wie möchte man damit umgehen, dass der städtische Raum militarisiert wird und wie könnte man den entmilitarisieren.
Hagigian macht vor, wie es gehen kann. Ihr Psst, Leopard, ist nicht mehr Panzer, sondern Sitzgelegenheit, Ruhepol und Soundinstallation. Mit Hilfe des Klangers verändert sie den harten, metallischen, fürs Nicht-Nachgeben gebauten Körper, lässt ihn größer und kleiner werden, bedrohlich oder zahm. Natascha Sadr Hagigian versucht, Dinge anders zu sehen, sie neu wahrzunehmen. Ihre Arbeiten knüpfen an die Realität an, an Waffenexporte und Abschiebungen, an die deutsche Beteiligung am Sklavenhandel oder die prekäre Lage heutiger Migranten. Doch es geht ihr nicht um Dokumentation oder Information. Einseitige Erzählungen lehnt sie ab. Es geht um den Perspektivwechsel, um parallel existierende Narrative.
Jetzt, wo ich dich hören kann, tun meine Augen weh, heißt diese Ausstellung von Natascha Sadr Hagigian im Lehnbachhaus in München. Seit heute ist sie geöffnet. Und jetzt geht es hier im Fazit noch einmal ums Theater. Alle 2 Jahre veranstaltet das Helios Theater in Hamm das Theaterfestival Hellwach. Ein schöner Name, vor allem, wenn es um Aufführungen für Kinder und Jugendliche geht. Das Helios Theater lädt Gruppen ein, die selten in Deutschland zu sehen sind. Diesmal sind unter anderem Ensembles aus Ruanda, Mexiko und der Ukraine dabei. Stefan Keim hat sich einen Überblick verschafft und mit dem Leitungsteam gesprochen.
Eine weiße rechteckige Spielfläche. 2 Männer balancieren, liegen, sitzen auf Holzplatten. Sie beginnen zu kommunizieren, schaffen Wege zueinander. Ganz konkret, indem sie die Holzplatten aneinander legen. Das Stück Pulsar ist für Menschen ab 2 Jahren gedacht. Die beiden Tänzer José Agüero und Adrián Hernández nehmen das Denken und Fühlen kleiner Kinder auf. Eine Geschichte der Annäherung, ohne Worte, behutsam und feinfühlig. Das Teatro al Vacío aus Mexiko und Argentinien spielt zum ersten Mal in Deutschland. Aber Moment, ein Theatergastspiel aus Lateinamerika, das bedeutet lange Flugreisen. Und in der Kinder- und Jugendtheaterszene wird gerade viel über Nachhaltigkeit diskutiert. Das ist Co-Kuratorin Barbara Kölling bewusst, wenn sie ihr Festival verteidigt.
Die müssen fliegen und wir bestehen auch darauf, dass an der Stelle genau die Möglichkeit bestehen bleibt und die Wichtigkeit von der Begegnung auch im Vordergrund steht. Natürlich haben wir auch diese Auseinandersetzung geführt und sehen zu, dass es so effektiv wie möglich passiert. Also die Mexikaner zum Beispiel sind nicht nur bei uns, sondern sind anschließend für 8 Aufführungen auch noch an einem anderen Spielort in Dortmund.
Nach dem Festival reist das Teatro al Vacío zum Theater im Depot in Dortmund weiter. Wenn schon fliegen, dann sollte es sich auch lohnen. Aber muss eine Festivalleitung nicht ständig um die Welt jetten, um Programme zusammenzustellen? Antwort von Michael Lurse, dem 2. Hellwach-Kurator und Schauspieler beim Helios Theater.
Wir haben das Glück, dass wir selbst sehr viel auf Tournee sind. Also ich spiele oder wir spielen auf vielen Festivals in der ganzen Welt und treffen natürlich dort dann wieder KollegInnen von unterschiedlichen Kontinenten. Und so haben wir das Glück, dass wir sehr viel schon auf diese Art und Weise sichten können.
Diese Woche gibt es eine Tagung in Hamm mit vielen Kuratorenteams von Jugendtheaterfestivals. Da geht es um weitere Ideen für die Nachhaltigkeit. Außerdem erzählen die Theaterleute von ihren Arbeitsmöglichkeiten und den Entwicklungen in Lateinamerika und in Afrika. Aus Kigali, der Hauptstadt Ruandas, ist das Ishio Arts Center zu Gast. Es zeigt eine Musikshow. Little Key Show.
Mit der Festivaleröffnung haben wir eine politische Inszenierung, die sehr musikalisch funktioniert. Also die nehmen sich im Grunde den Zustand der Welt als Vorlage für ein musikalisches Programm, was mit Bildern unterlegt ist, wo es sehr stark darum geht, also was ist eigentlich mit der ökologischen Frage und auch eben, was ist mit Krieg und Frieden. Also das spielt da eine Rolle, es ist aber nicht ausgesprochen, ausformuliert in Texten vorhanden.
Wer nach Stücken sucht, die sich direkt mit Krieg und Krisen auseinandersetzen, findet sie nicht im Hellwach-Programm. Dabei bekommen ja auch Kinder mit, was gerade in der Welt passiert. Die Philosophie des Helios-Theaters ist allerdings, sich mit harten Themen eher unterschwellig zu beschäftigen. Barbara Kölling und Michael Lurse wollen ihr junges Publikum herausfordern, aber auf eine warmherzige und zugewandte Weise. Das gilt auch und gerade für ein Gastspiel aus der Ukraine.
Wir haben also 12 Studentinnen aus dem Theaterbereich aus Kiew auf dem Festival mit einer Inszenierung, die 6 Sinne, die ganz aufs Sinnliche geht, aufs Hören, aufs Riechen, aufs Fühlen und so weiter. Niemand würde denken, dass in Zeiten von Krieg eine solche Inszenierung aus diesem Land herauskommt und überhaupt existiert.
Die Ukrainerinnen spielen die 6 Sinne mitten im Publikum und wenden sich ausdrücklich auch an Menschen mit Sehbehinderungen. Denn hier trägt das Publikum Augenmasken. Die Materialien sind Blätter, Äste, Steine und Wasser. Es geht ums Tasten, Riechen, Hören und die Emotionen, die dabei entstehen. Fast alle Gruppen, die beim Hellwach-Festival auftreten, sind mit dem Helios-Theater verbunden. Oft haben sie schon zusammengearbeitet oder werden es wieder tun. Gerade entsteht ein neues Stück mit dem Ishio Arts Center zum Thema Familie. über das Aufwachsen in Ruanda und in Deutschland, über Tabus und das Schweigen. Um Austausch geht es immer in Hamm. In der Woche des Festivals geschieht das besonders intensiv.
Hellwach, Stefan Keim hat für uns dieses besondere Theaterfestival besucht und es geht noch ein paar Tage, nämlich bis Sonntag. Man kann also noch Karten bekommen. Und jetzt kommt hier ein Fazit, wie gewohnt, die Kulturpresseschau. Und die beginnt heute mit grundlegenden philosophischen Fragen. Ulrike Timm hat in die Zeitungen von morgen geblickt.
Wann kann man behaupten zu wissen, dass etwas wahr ist? Und wie viel muss man dafür wissen? Für die Unvollkommenheit der Vorstellungen, die über solcherlei Wissen kursieren, hat Robert Musil in seinem Roman »Der Mann ohne Eigenschaften« ein elegant suggestives Bild gefunden. Die Wahrheit ist eben kein Kristall, den man in die Tasche stecken kann, sondern eine unendliche Flüssigkeit, in die man hineinfällt. Das schöne Bild, das schöne Zitat und die schöne Frage davor, wann kann man behaupten zu wissen, dass etwas wahr ist, finden Sie in der Taz. Die Zeilen bilden den Auftakt, um den in Cannes gezeigten Film Anatomie d'une Chute zu loben. Sandra Hüller spielt darin eine Schriftstellerin unter Mordverdacht und damit, was man denn tatsächlich weiß, wissen kann oder nur glaubt zu wissen, wird in diesem Wettbewerbsbeitrag nach Meinung der Taz klug und wirkungsvoll gespielt. Das Schwebende, Changierende dieser Feuilletonzeilen geht uns nicht aus dem Kopfe, denn sonst ist die Welt in den Feuilletons heute eher erschreckend, laut und eindeutig. Alle wissen offenbar, was sie wollen und posaunen das mit ganzer Kraft. Wo bleibt eigentlich der Kunststoffelefant? Trompetet Manuel Bruck in der Welt im Tenor von »Der hat gerade noch gefehlt«. Luftballons, singende Sozialarbeiterinnen, traumatisierte Soldaten und eine zwangsverheiratete Flüchtlingsheimleiterin gab's auf der Bühne. Die Münchner Staatsoper gab Verdis Aida. Die Musik soll ganz schön gewesen sein. Auch die Dialektik des Online-Sex, nochmal die Taz, ist keine Offenbarung. Luise Mosig seziert die ZDF-Serie Watch Me Sex Sells und findet heraus, dass niedrigschwellige Paid-Content-Dienste nicht automatisch zu mehr Selbstbestimmung bei Usern führen. Auch das nicht so wirklich erstaunlich. Und dann bollert ein älterer Mann vergnügt in die Runde. Ich bin vom Typ her relativ unschlagbar und sehe nach so langer Zeit immer noch extrem gut aus. Der Typ ist Herbert Grönemeyer und so wirklich sicher, ob da wenigstens ein Funken Ironie mitschwingt, ist sich Christian Schröder nicht. Er hat ein Grönemeyer-Konzert für den Tagesspiegel besucht und meint, Grönemeyer ist der Duracell-Hase des deutschen Pop. Er hüpft und sprintet, interagiert unermüdlich mit den Fans, lässt angebrochene Zeilen von ihnen zu Ende singen, fordert zum Armwedeln auf und erteilt Mitklatschbefehle. Okay, wegen dieses Bildes, Grönemeyer als hopsender Duracell-Hase, hat es der Konzertbericht in diese Presseschau geschafft. Ernst wird es in der Süddeutschen Zeitung mit einem Artikel zur letzten Generation, die ja nicht hüpft, sondern klebt. Zum Unmut auch vieler, die ihre Anliegen sogar teilen. Gustav Seib zählt auf, wen das Festkleben trifft. Mütter mit Kindern, die aufs Klo müssen, Handwerker mit Gerät auf dem Weg zum Termin, Väter, die Kinder von der Kita abholen, Reisende, die Flüge und Züge versäumen, Menschen mit Arztterminen, Schulbusse mit Rollstuhlfahrern, um unter all dem von den vielbesprochenen Rettungsfahrzeugen zu schweigen. Für die Süddeutsche sind die Klebeaktionen ein Bruch mit der Protestgeschichte der Bundesrepublik. Sonst habe sich Widerstand stets an konkreten Orten ereignet, die mit konkreten Zielen in Verbindung standen. Etwa bei den Protesten gegen Stuttgart 21, die Stadtbahn West oder in Gorleben sei das so gewesen. Gustav Seibt schreibt, eigentlich sei es ganz einfach, erklären die Sprecher der letzten Generation immer wieder. Wenn man ihre eher moderaten Forderungen erfülle, müssten sie sich nicht mehr ankleben. Mit solchen Verlautbarungen aber machen sich die Aktivisten zu emotionalen Automaten, die unverrückbar nur dann funktionieren, wenn man oben eine festgelegte Münze einwirft. Der Automat kann nicht auf konkrete Notlagen reagieren. So sprechen übrigens auch Geiselnehmer. Forderung erfüllt, geiselfrei, ganz einfach ist das.
Ulrike Timm mit dem Blick in die Feuilletons von morgen. Das war Fazit für heute. Mein Name ist Elena Gorges und ich sage Tschüss.